Sehr geehrte Zuhörerinnen, liebe Märchenfreunde, heute erzähle ich euch drei wunderschöne Geschichten, Sagen, Märchen vom Attersee. Die Sage von der Nixe Adara. Es war einmal vor langer, langer Zeit, dass nur noch die Alten es von Erzählungen ihrer Großeltern kennen, da gab es im geheimnisvollen Attersee noch oft gar wundersame Dinge zu beobachten. Zu jener Zeit waren die Ufer des Sees noch dünn und mit kleinen Bauernhöfen besiedelt. Es waren schwer, wirklich schwere, einfache Zeiten. Die Menschen waren nicht nur darauf angewiesen, dass die Nachbarn in schwierigen Stunden halfen, sie baten auch um den Beistand vom Himmel, wovon aus späterer Zeit noch viele Wegkreuze und Marterln zeugen. Nun ist der Herrgott zwar allmächtig, aber er schickt nicht immer gleich einen himmlischen Boten aus, wenn das Geld knapp wurde in einer Familie. Zumal zu vermuten ist, dass das Geld wohl eher eine Erfindung des Gott sei bei mir, also des Teufels ist. Zwischen den beiden, einer in himmlischer Höhe, der andere im finsterster Tiefe, ist aber noch jede Menge Platz. Einen dieser himmlisch funkelnden, zugleich ewig dunklen Plätze hat sich auch die Nixe Adara auserkoren. Wobei, wenn ich es genau bedenke, so bestimmte ihr wohl eher das Schicksal jenen Ort. Wie sie in den Attersee kam, davon erzählen nur noch Legenden, von denen ich euch berichten werde, denn es ist länger her, als Kaiser Karl im Untersberg schläft, und wie ihr wisst, schläft er schon lange, lange dort. Wenn nun die Not besonders groß war in jenen längst vergangenen Tagen, so gingen die Menschen zum Ufer des Attersees. Sie blickten wohl suchend umher, denn damals wusste man um diese geheimnisvollen Wesen im Wasser. Wenn diese geplagten Seelen dem See von ihrer Not erzählten, so ergoss sich auch manche Träne in den See, schwere, dunkle Tränen voll Kummer und voll Leid. Die Nixe Adara lauschte versteckt, und weil sie Mitleid mit den Menschen hatte, dann tauchte sie hinab in die dunkle Tiefe. Von dort holte sie aus versteckten Höhlen und Spalten etwas von ihren Schätzen, um die seltenen Steine dann ans Ufer des Sees zu legen. Wenn die Notleidenden am kommenden Tag wieder am Ufer des Sees waren, dann fanden sie die Kostbarkeiten und die schlimmste materielle Not ward für eine Zeit gelindert. Doch mit der Zeit zogen mehr und mehr Menschen an das Ufer des Sees. Die Dörfer wuchsen, neue Maschinen halfen bei der schweren Arbeit. Und mit dem beginnenden Wohlstand kamen der Neid, und mit dem Neid hielt der Streit und auch die Maßlosigkeit Einzug. Gierig suchten jene, die ohnehin viel besaßen, nach den Almosen, die die Nixe für die Ärmsten am Ufer hinterlegt hatte. Es ward nicht mehr genug, was sie brachte, und die Menschen neideten letztlich auch Adara ihre Schätze und zürnten ihr. Traurig ob dieser Entwicklung ward Adara nur noch selten in Ufernähe gesehen. Schließlich zog sie sich zurück in ein einsames Tal. Dort, verborgen hinter dem Wasserfall, wartet sie. Darum trägt auch der Wasserfall im Weißenbachtal den Namen Nixenfall. Nur ganz selten schwimmt sie noch eine Runde im See, um Nachschau zu halten, ob die Zeit reif ist, dass es sich lohnt, zurückzukehren in ihren Attersee. Das nächste ist die Sage von der Teufelsbrücke. Auf halbem Weg von Nussdorf nach Attersee liegt eine Landzunge, die im Volksmund Teufelsbrücke genannt wird. Unterhalb von Altenberg stand am Ackerlingbach eine Mühle. Dort wohnte einst der Müller, Kletzelmüller, von dem es hieß, er stünde mit dem Teufel im Bunde. Er tat zwar so, als sei er ein guter Christ, aber er soll den Teufel zu verschiedenen Arbeiten herangezogen haben. Als er ein Mädchen in Weyre kennenlernte, wurde ihm das ständige Hin- und Herrudern über den See zu mühsam und er forderte den Teufel auf, ihm eine Brücke ans andere Ufer zu bauen. Der Teufel versprach, sie über Nacht bis zum ersten Hahnenschrei fertigzustellen, verlangte aber die Seele des ersten Menschen, der über diese Brücke ging. Der Müller stimmte zu und der Teufel begann, Land in den See zu bauen und die ersten Pfähle zu schlagen. Nun aber bekam es der Müller mit der Angst zu tun und er wollte auch nicht, dass wegen ihm ein Mensch dem Teufel gehören sollte. So ging er in den Stall, kitzelte und reizte den Hahn und dieser begann weit vor der Morgenstunde lauthals zu krähen. Der Teufel musste sein Werk unvollendet lassen und geriet in Zorn und zerschlug alles, was er bereits gebaut hatte. Bei der Landzunge sind noch einige Pfähle der Teufelsbrücke zu sehen. Die stammen wohl weniger vom Teufel als von einer neolithischen Siedlung. Heute stehen die Reste dieser Pfahlbauten unter dem Schutz des UNESCO-Welterbes und gehören seit 2011 daher zum Weltkulturerbe. Nun kommt noch die Rache des Dachsteinkönigs. Dort, wo heute die Dachsteingletscher im Sonnenlicht erglänzen, lagen vor langer, langer Zeit ausgedehnte Almgründe, auf denen das Vieh ganz besonders wohlschmeckende und nahrhafte Gräser, Kräuter und Blumen zu Weide fand. Kein Wunder, dass die Sennerin in den Almhütten dort oben Milch, Butter und Käse im Überfluss hatten. Mit der Zeit wurden die Sennerinnen aber übermütig und sie begannen all den Reichtum zu verschwenden. Stellt euch vor, mit alt gewordenen Käseleiben legten sie ein Pflaster von der größten Hütte bis zum Brunnentor hinunter. Die Fugen in der Balkenwand verstopften sie mit Speckseiten und mit köstlichen Butterstücken fetteten sie ihre Schuhe ein. Die Milch schütteten sie in große Bottiche und badeten darin. Ja, so trieben es diese leichtfertigen Mädchen auf den Dachsteinalmen. Kam aber ein müder Wanderer oder ein armer Bettelmann daher, dann verwandelte sich ihre sündhafte Verschwenderei sogleich in schlimmsten Geiz. Mit groben Schimpfworten jagten sie jeden, der Rast und Stärkung auf der Alm suchte, von der Tür weg. Und ging er nicht schnell genug davon, dann hetzten sie ihm die zwei bissigen Hündenhunde hinterher. Nun kam eines Tages wieder mal ein hungriger Gast zu den Zennerinnen. Ein alter, eisgrauer Mann, dem man die Erschöpfung schon bei weitem nach dem steilen Anstieg wohl anmerkte. Er wankte der Hausbank zu und bat bescheiden um einen Trunk Milch und ein Stück Brot. Aber die mitleidlosen Mägde kannten kein Erbarmen. Sie schrien ihn an und wiesen ihn mit harten Worten von der Hütte. Doch sieh da, vor den entsetzten Blicken der Sennerin wuchs der Alte plötzlich ins Riesenhafte und rief mit donnernder Stimme: Dem Dachsteinkönig habt ihr Rast verwehrt, so sei euch Hab und Gut zerstört. Der Schnee bedecke euch Alm und Herden, und nie mehr soll's hier Aper werden. Als des Dachsteinkönigs mächtige Gestalt entschwunden war, zogen im Nu von allen Seiten dunkle Wolken über den Himmel, und es begann zu schneien, zu schneien, zu schneien, schier ohne Ende. Die nachfolgende Kälte ließ die dicke Schneeschicht erstarren, und damit war alles Leben unter ewigem Eis begraben. Nur eines der Mädchen, das in Todesangst beim Beginn des Schneetreibens aus der Almhütte entflohen war, erreichte das Tal und erzählte in Gosau von der schrecklichen Rache des Dachsteinkönigs. An besonders heißen Sommertagen fließt heute noch mittags ein milchweißer Bach vom Eisfeld hinab über Fels und Geröll in den Gosausee. Dann sagen die Leute, bei der Hitzheit baden's wieder die verwünschten Sennerinnen. Du fragst, ob sie denn für immer in ihren unterirdischen Kammern bleiben müssen? Ja, weißt du, im Volk lebt der Glaube, dass sie von dem Dachsteinkönigfluch befreit werden könnten. Es müsste nur ein junger Bursche, der noch nie gelogen hat, mit einem schwarzen Stier, einem schwarzen Hund und einem schwarzen Hahn den Gletscher besteigen. Und würde oben der Stier dreimal brüllen, der Hund dreimal bellen und der Hahn dreimal krähen, dann wären die verfluchten Sennerinnen erlöst. Ob das allerdings jemals zutreffen wird?